Also es gibt schon so ein Set an Standarddaten, die GA4 mitbringt. Mit denen kannst du schon ein paar gute Sachen machen. Aber für viele Sachen brauchst du dann halt auch Tracking-Anpassungen, ne? Gerade das ganze E-Commerce-Tracking, also sowas wie, welches Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, Produktlistenauswertung, Checkout-Strecke analysieren. Das braucht dann tatsächlich noch ja IT-Support. Ne? Da musst du in dem sogenannten Google Tag Manager aktiv werden. Da brauchst du Data Layer mit bestimmten Variablen, die da zur Verfügung gestellt werden. Das wissen auch viele häufig gar nicht und sind dann erst einmal schockiert oder frustriert, wenn sie in ihr GA4 gucken und dann merken, okay, irgendwie die Daten habe ich hier gar nicht. Meine ganzen E-Commerce-Berichte sind leer. Ist der Shop kaputt oder was ist da halt los? Ne?
Unsere Websites sind alle fantastisch, oder? Eh klar. Aber ist das wirklich so? Und wie können wir das wirklich messen und wie können wir rausfinden, ob die User Experience bei uns auf der Seite wirklich gut ist? Da gehen wir mal weg von Meinungen hin zu Zahlen und Tatsachen. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennissen und mit mir hier sitzt der Patrick.
Erwischt und getreu dem Motto, nicht raten, sondern Daten, begrüßen wir Florian, denn das freut mich immer sehr, wenn wir hier Menschen haben, die nochmal wirklich so den Impuls setzen, nicht meinungsgetrieben, sondern wirklich datengetrieben Entscheidungen zu treffen, Handlung abzuleiten. Ich meine, ich komme als Werbekaufmann aus einer Ausbildung, wo ich halt die Brutto-Netto-Reichweite von Fußgängern ausrechnen durfte bei Plakatkampagnen. Und da ist natürlich die Datengrundlage im Digitalen für mich weitaus spannender. Florian, fantastisch, dass du da bist.
Danke, ich freue mich.
Dein neues Seminarformat mitbringst, dazu später auch mehr. Für die, die dich fächerweise noch nicht kennen, wer bist du, was machst du, warum liebst du, was du tust?
Ja, sehr schöne Intro. Vielen Dank euch beiden. Ich bin Florian Möller. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der E-Commerce Analytics GmbH. Ich arbeite dann sehr viel mit Digital Analytics, vorrangig Google Analytics, schon seit 2008 mittlerweile. Hab das halt lange Zeit auf Agenturseite gemacht, hier in Hamburg bei Sinner Schrader und Konversionskraft. Da nehme ich halt auch schon so der Schwenk in Richtung Conversion Optimierung, User Experience. Hab das dann aber ein paar Jahre auch als Freelancer gemacht. War so der Fokus eher auf der Technik, einer Tracking-Implementierung, weil damit steht und fällt halt im Digital Analytics auch viel. Da habe ich überhaupt die Daten, die ich brauche, um meine Auswertung zu machen. Und auch ganz frustrierend, wenn man dann merkt, okay, ich habe zwar die Daten, aber die sind alle falsch. So, weil es meistens davon irgendwie falsch getrackt. Das heißt, das machen wir ganz viel, Tracking-Implementierungen, Tracking-Audits in unserer Agentur. Und wenn das halt alles steht, wenn die Datenqualität steht, dass wir dann halt schauen, was können wir eigentlich mit den Daten machen? Also Klassiker ist, was jede Firma eigentlich machen will, so Performance-Messungen. Wie laufen eigentlich meine Kampagnen? Welche Kampagnen laufen besser, welche schlechter? Wie kann ich das noch optimieren? Wie kann ich die Daten auch automatisch zu Google Ads rüberschicken, um dort die Kampagnen automatisiert zu optimieren? Aber auch, was kann man denn halt eigentlich dann noch mit den Daten machen, dass man sich mal anschaut, so wie verhalten sich die Nutzer auf der Webseite, wo gibt's da bestimmte Schwachstellen, wo verliere ich viele Nutzer im sogenannten Funnel, im Trichter, das ist auch so ein typisches Analytics-Wort. Und wie kann ich da halt nachbessern und meine Webseite auch optimieren, damit nachher hinten raus einfach mehr Nutzer dann konvertieren, sprich kaufen.
Okay. Wir haben jetzt ganz, ganz viel Analytics-Zahlendaten gekriegt oder gehört. Und damit uns das alles hier schön bunt bleibt, haben der Patrick und ich uns überlegt, dass wir einfach einen Case mitbringen. Dass wir sagen, wir sind jetzt mal ein E-Commerce-Shop. Keine Ahnung, was verkaufen wir denn? Wir verkaufen, machen B2C und wir verkaufen Handtaschen. So, das
Handtaschen.
Habt ihr jetzt davon,
da
dass ihr mich reden
so
habt
aus,
lassen.
Sarah. Ich weiß nicht, ob ich euch da helfen kann. Ich nehme mal das Beispiel Fahrräder, aber wir können auch jetzt
ja,
mal mit Handtaschen.
Ja, dann pass auf, wir nehmen Fahrräder. Da bin ich auch total im Game. Ich habe meiner Tochter ein neues Fahrrad gekauft. Seitdem bin ich hier
so
Kinderfahrrad-Expertin.
Woom oder Pucki? Das sind
natürlich
ja
ein Woom, ja. Eh klar. Wir bleiben Woom-treu, aber genug der Werbeeinheit.
Ach ja, stimmt, genau. Können wir gleich nochmal.
So ein kleiner Disclaimer. Hm. Nicht bezahlt, nicht gesponsert, selbst gekauft.
Ich fahre Pucki. So, vielleicht reißt das wieder raus.
Ja, das reißt wieder raus. Und der Patrick, was ist das bei euch im Fahrradschuppen?
Die erste Variante tatsächlich, ja.
So, hätten wir das. Oh, wichtiges Thema abgehandelt. Wir nehmen unseren Fahrrad-E-Commerce-Shop, an dem wir uns mal so durchhangeln. So, wie können wir mithilfe von Webanalyse die User Experience tatsächlich messen und sehen? Aber da ich weiß, dass nicht alle von euch Zuhörenden da draußen E-Commerce-affin sind oder einen E-Commerce-Shop haben, schauen wir natürlich auch immer auf so ein klassisches Lead-Generierungsbeispiel. Also das nehmen wir immer noch so ein bisschen mit im Gepäck Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, oder Patrick? Mach mal das.
Genau. Also das Ding, was ich halt immer so spüre, wenn ich mich mit den Menschen da draußen unterhalte, ich meine, vorhin, das ist auch gerade angesprochen, du arbeitest gefühlt von Beginn an mit Google Analytics. Und wenn man sich dort einloggt, wird man zubombardiert erstmal mit vorgefertigten Dashboards, allen möglichen Kennzahlen. Deswegen, wenn ich jetzt Shopbetreiberin bin, mit welchen Fragen sollte ich eigentlich anfangen, um dann halt sozusagen richtige Schlüsse zu ziehen? Das würde mich mal interessieren.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Mit welchen Fragen solltest du da überhaupt starten? Ne?
Ja.
Weil ich gebe dir recht, so dann hast du dein Tool aufgesetzt. Also bleiben wir mal bei Google Analytics. Du hast Google Analytics aufgesetzt, guckst halt rein. Und dann verleitet das natürlich schnell, sich mal so durch die Berichte zu klicken und zu gucken,
ja,
was sehe ich denn hier überhaupt? Und dann lässt man sich auf so eine Fährte locken, ne? Vielleicht hat man auch schon eine Vermutung und sagt dann, hier, ich wusste es schon immer, unsere Website funktioniert halt auf Mobile viel schlechter als auf Desktop. Jetzt habe ich hier den Beweis, weil du halt immer noch einfach geringere Conversion Rates auf Mobile hast als auf Desktop. Mhm. Viele machen dann den Schwenk. Mal so ein typisches Beispiel. Das heißt aber, wenn du halt schon bestimmte Fragen hast, die du dann mittels der Analytics-Daten so ein bisschen untermauern willst, stützen möchtest, ist das die bessere Herangehensweise, ne? Also da muss ich halt auch häufig den Zahn ziehen, nur die Analytics-Daten, da halt zu gucken, was läuft schlecht, was läuft gut auf meiner Webseite und dann halt auch eventuell auch gleich zu sagen, okay, das müssen wir ändern. Das funktioniert leider nicht. Das kann halt so für technische Analysen funktionieren, also Usability-Analysen. Funktioniert in einem bestimmten Browser oder in einer bestimmten Display-Auflösung meine Website nicht. Wenn ich da halt mir das mal auflisten lasse, bestimmte Browser, Safari, Firefox, Chrome untereinander und dann gucke ich mir so die Performance-Kennzahlen an und sehe da starke Abweichungen, dann ist das ein Indikator, dass man sich mal die eigene Website vielleicht in dem Browser, der hervorsticht, angucken sollte oder es den Entwicklern geben. Guckt bitte mal, gibt's da irgendwelche Seitenladefehler oder was weiß ich. Das kann funktionieren. Aber halt so wirklich die User Experience, nur anhand der Zahlen einfach mal in die Berichte zu schauen und dann zu sagen, das passt nicht, das geht leider nicht.
Ja, kannst du für uns noch ganz kurz User Experience definieren, wie du das für dich verstanden hast?
Also User Experience bedeutet ja übersetzt so die Nutzererfahrung, ne? Wird auch häufig heutzutage Customer Experience genannt. Streng genommen ist das ja ein sehr weiter Begriff. Also du könntest da halt auch alles so wie Preisgestaltung und so weiter mit drin nehmen. Alles, was halt deine Brand dann halt, was den Nutzern ein bestimmtes Bild von deiner Brand im Kopf gibt. Aber was ich damit meine, ist einfach, wie funktioniert die Webseite? Also wie werden Nutzer mit der Webseite klarkommen auf deiner, ja.
Okay, also wir sind ja jetzt wirklich in unserem Online-Shop-Kosmos. Bin ich denn mit einem Tracking-Tool, jeweils GA4 oder Matomo, schon vollständig ausgestattet, um alle Fragen zu beantworten? Oder hätten wir jetzt eine grüne Wiese, Florian? Was hätten wir denn, bräuchten wir noch 2, 3 weitere Tools, um alle Fragen beantwortet zu bekommen?
Also es gibt dann, ja, die klassischen Tools wie Google Analytics, Matomo, Adobe Analytics, ne, die das ganze Web Analytics dann machen. Wenn du da Google Analytics hast oder ein anderes Tool, dann passt das schon. Du bräuchtest jetzt nicht Google Analytics und Adobe Analytics parallel, zwingenderweise. Du kannst das natürlich noch erweitern mit Tools wie Microsoft Clarity oder Hotjar. Also einfach Tools.
Mag ich sehr.
Hotjar?
Ja. Microsoft Clarity.
Ah ja, genau. Es findet jetzt auch immer mehr Verbreitung auf dem deutschen Markt. Also Microsoft pusht das halt auch wirklich. Ist ja halt auch ein kostenloses Tool, genauso wie Google Analytics. Das heißt, schnell mal auf die Webseite gebracht. Und was Clarity noch anders macht als Google Analytics, ist, dass du in Clarity so etwas hast wie Heatmaps, Scrollmaps und Session Recordings. Das heißt, du hast da ein bisschen andere Daten, kannst halt genauer sehen, was machen die Nutzer eigentlich auf meiner Website.
Spannend.
So Einzelfälle halt auch so ein Screen Recording mal angucken. Kann mal tatsächlich ganz augenöffnend sein. Wenn du dir da eine bestimmte Seite rauspickst, dir mal so 2, 3 Screen Recordings anguckst und da häufige Fehler einfach drauf sind, also auch wieder Usability-Fehler, kannst du das dann halt leicht sehen. Ich mag
also
halt auch
Verständnis, das ist halt wirklich abgefahren für unsere Zuschauerinnen, Zuhörerinnen mit MS Clarity, diese Screen Recordings. Florian, das ist jetzt es ist ja Alltag für dich, aber ich finde es immer noch mindblowing. Sobald der Consent da ist, also Cookie Banner wurde akzeptiert und alles, weil es ist ja soweit datenschutzkonform einbindbar,
Habt
ihr halt wirklich eine Aufzeichnung über eine gesamte Session, wie die Leute sich über eure Seiten klicken.
Und ja,
das
ja.
ist natürlich wir sind da eingestiegen, ne? Nicht Raten, sondern Daten. Und das sind ja pure, echte Daten. Also, ich weiß nicht, Sarah, müssen wir auch nochmal selber für YouTube was aufnehmen.
Auf jeden Fall. Ich finde auch, wir haben ja jetzt schon so einen ersten Analyseweg, zu sagen, schau dir mal an, in welchem Browser funktioniert's nicht und frag mal die Entwickler. Du kannst ja auch nicht nur die Entwickler fragen, sondern du kannst ja parallel auch mal in so ein Session Recording reinschauen und sagst, sehe ich da irgendwas? Was gar nicht funktioniert? Sehe ich irgendwo ein Problem? Liegt eins über dem anderen? Geht ein Button nicht? Was auch immer. Finde ich schon mal eine erste gute Analyse. Aber ich habe, apropos Analyse, ich habe noch eine Frage. Und zwar, jetzt habe ich in GA4 zum Beispiel ja so ein Standard-Setup, das relativ easy ist. Also GA4 kriege ich ja relativ easy zum Laufen. Ja. Kann ich mit dem, was da so out of the box kommt, schon die wichtigsten Analysen machen? Oder ich kann das Ganze ja individualisieren, oder gibt es so ein paar Individualisierungen für alle, die jetzt zuhören und sagen, boah, ich habe mich jetzt eigentlich noch nicht weiter damit befasst, außer das ganze Ding da mal draufzuschmeißen, was unbedingt sinnvoll wäre an weiteren Daten, die man noch in zum Beispiel jetzt GA4 mit aufnehmen sollte, damit man ordentliche Analysen machen kann.
Ja, lustig, denn das ist nämlich auch immer out of the box. Was kann so GA4 out of the box tracken? Du schmeißt den Standard-Tracking-Code auf die Webseite und dann kann GA4 tatsächlich schon relativ viel mitbekommen, so an den Nutzerinteraktionen, was ein Nutzer macht. Also so diese typischen Sachen natürlich, Seitenaufrufe, welche Seite wird häufig aufgerufen, aber auch sowas, was wird heruntergeladen, wenn du YouTube-Videos auf der Webseite eingebunden hast, wie viele klicken da drauf, gucken die bis ganz zum Schluss, so externe Link-Klicks, ne, wo verlassen die Nutzer deine Webseite oder wie viele scrollen bis ganz nach unten. Also es gibt schon so ein Set an Standarddaten, die GA4 mitbringt. Mit denen kannst du schon ein paar gute Sachen machen. Aber für viele Sachen brauchst du dann halt auch Tracking-Anpassungen. Ne? Gerade das ganze E-Commerce-Tracking, also sowas wie, welches Produkt wurde in den Warenkorb gelegt, Produktlistenauswertung, Checkout-Strecke analysieren. Das braucht dann tatsächlich noch, ja, IT-Support, ne, da musst du in dem sogenannten Google Tag Manager aktiv werden, da brauchst du einen Data Layer mit bestimmten Variablen, die da zur Verfügung gestellt werden. Das wissen auch viele häufig gar nicht und sind dann erst einmal schockiert oder frustriert, wenn sie in ihr GA4 gucken und dann merken, okay, irgendwie die Daten habe ich hier gar nicht. Meine ganzen E-Commerce-Berichte sind leer. Ist der Shop kaputt oder was ist da halt los? Ne? Und hat dieses, ja, da sind wir wieder, Patrick, bei deiner Erstfrage. Welche Fragen möchte ich einfach nie stellen? Ja. Und das mal vor in so einem Tracking-Konzept. Ne? Also ich mache sowas gerne auch in einem Tracking-Workshop, mal mit dem Kunden zu besprechen, was braucht ihr halt eigentlich? Welche Fragen wollt ihr beantworten? Dann übersetze ich das Ganze in halt von den Fragen, Antworten, was für Daten brauchen wir denn dafür? Was muss dafür technisch gemacht werden?
Und ganz wichtig, die Daten, die muss ich quasi, wenn ich jetzt anfange und sage, das ist ein Thema für mich, sollte ich mich jetzt drum kümmern, weil die zum Beispiel E-Commerce-Daten sind halt erst ab dem Tag da, ab dem ich es wirklich eingerichtet habe. Also es ist nicht so klick ja, und dann absolut. Kann ich auf 3 Monate, 6 Monate zurückgucken, sondern das geht immer nur in die Zukunft gerichtet. Und deswegen wäre es halt ganz gut, wenn du sagst, oh, das ist ein To-Do für 2026, das mal ordentlich zu machen, dann kümmere dich jetzt drum, dass die Daten bis 2026 eingelaufen sind, dass du dann eben die Analysen auch machen kannst.
Genau, du sagst es. Ne? Also die meisten Online-Shops haben das aber auf dem Zettel, weil da sind die E-Commerce-Daten somit das Wichtigste. Es gibt noch einen anderen Fall, dass du halt alles trackst, was geht, ne? So all you can track quasi und dann halt so eine Datenflut in deinem Tool hast, dass du halt so viel mehr Noise drin hast als Signal, ne? Dieses Noise-to-Signal-Rate. Also ist da so viel drin, dass du halt auch den Überblick verlierst und gar nicht weißt, wo du anfangen sollst oder was die Daten noch konkret bedeuten.
Das heißt, wenn du so einen Workshop machst, was sind so, wenn wir jetzt mal sagen, 3 bis 5, ich weiß nicht wie viele, sind es denn Fragen, die wir unseren Zuhörenden jetzt mitgeben können, die da reingehören? Also welche Fragen, wenn ich jetzt sage, ich will das Ganze vernünftig machen, ich will mir die User Experience datengetrieben anschauen und analysieren und dann eben optimieren, welche 3 bis 5 Fragen soll ich mir jetzt stellen, wenn ich sage, den Weg will ich gehen?
Also erst einmal ist es auch immer interessant, so mal dazu wirklich den eigenen Online-Shop anzugucken, um mal so als Nutzer durchzuspielen. Das mache ich auch immer ganz gerne. Jetzt, wenn ich diese Workshops in-house mache, dann geht es natürlich um dieselbe Webseite immer. Aber wenn das so offene Runden sind, einfach mal die Leute in Pärchen einteilen, ne, in Gruppen und dann sagen so, du guckst dir jetzt mal bitte meinen Webshop an, ich guck dir mal deinen Webshop an.
Cool.
Und dann einfach mal eine Aufgabe geben und gucken, wie die Leute damit klarkommen. Ob die überhaupt schnell begreifen, worum geht's denn hier eigentlich? Ne? Also klar, jetzt wenn wir bei unserem Fahrradbeispiel sind, was so ein Boombike ist, versteht man schnell. Es gibt aber auch deutlich kompliziertere Produkte. die man deutlich mehr konfigurieren kann. Und das ist zum Beispiel eine Frage, was sind so eure typischen Produkte, was sind auch so typische Elemente auf der Website, die wichtig sind, um eure Produkte zu verstehen, zu konfigurieren. Und das einfach mal aufzulisten und dann zu gucken, wie nehmen die Nutzer das überhaupt wahr? Werden diese Elemente häufig genutzt? Filter zum Beispiel auf Produktlisten oder ein Product Finder, ne? Wie viele Produktfilterattribute habt ihr da? Welche werden da häufig genutzt? In welchen Kombinationen filtern die Leute sich auch manchmal zu Tode? Ne? Also kommt denn da null raus oder gar kein Ergebnis? Oder was ist da wichtig?
Mhm. Okay, dann haben wir das. Wir haben uns jetzt mal quasi auf unsere Website und haben geschaut, wo haben wir eigentlich Möglichkeiten, irgendwas einzustellen? Wäre vielleicht sinnvoll zu gucken.
Ja.
Wird es auch genutzt? Jetzt gehen wir mal systematisch vor. Wenn wir uns unseren Fahrrad-Webshop anschauen, wie gehen wir da sinnvoll vor? Fangen wir bei der Startseite an? Also wenn wir jetzt mal so vom hypothetischen User ausgehen, Startseite, Kategorienseite, Produktdetailseite, Checkout-Prozess.
Ja.
Wie gehst du da vor und wo sind so die spannenden Insights, die mir was über die User Experience verraten?
Ja, also ein erster Tipp ist, was halt auch viele denken, ist diese Betriebsblindheit, ne? Die Startseite ist somit die wichtigste Einstiegsseite, ne? Aber da würde ich auch mal gucken, was sind denn tatsächlich die Top-Landing-Pages? Wie viele Nutzer steigen denn halt irgendwo anders ein im Shop? Und wenn die halt woanders einsteigen, zum Beispiel auf Produktdetailseiten, wie gut gibt diese Seite dann auch Orientierung? Also weiß ich denn da auch sofort, bei welcher Marke ich bin, was für Vorteile diese Marke mit mir mit sich bringt und so weiter. Was man einfach mal guckt, wo starten möglichst viele Leute und dann so einen typischen Funnel halt auch bildet, ne? Also halt von der Produktdetailseite, wie viele Leute klicken dann auf in den Warenkorb packen? Wie viele Leute gehen dann in den Checkout? Wie viele Leute bestellen nachher? Und dann halt zu gucken, das mit unterschiedlichen Nutzersegmenten, also Nutzergruppen, die ich dann bilde, zu vergleichen, wo funktioniert das eigentlich mehr besser, wo funktioniert das schlechter. Dass ich nicht nur diese einzelne Prozentzahl habe, zum Beispiel 20% der Nutzer packen halt das jetzt in den Warenkorb von der Produktdetailseite, sondern dass ich auch da schaue, funktioniert das bei bestimmten Marketingkanälen besser, funktioniert das bei bestimmten Einstiegsseiten besser, funktioniert das nach bestimmten Ländern, Regionen, Städten besser, was auch immer. Um das dann miteinander zu vergleichen und zu gucken, okay, für welche Nutzergruppe funktioniert das besser, für welche Nutzergruppe schlechter. Und dann gibt es auch noch Benchmark-Werte, mit denen man das natürlich so, ja, challengen kann oder wie man es nennen möchte, ne, so über andere deutsche E-Commerce-Websites, Online-Shops hinweg. Und dann kannst du halt sehen, wo sind da denn halt so, ja, was fällt einem schnell ins Auge? Wo sind da die Schwachstellen? Und da dann
aber dazu eine kurze Frage, Florian. Mhm. Brauche ich da eine gewisse Signifikanz an Quantität, was die Datenmenge angeht?
Ja. Ja.
Weil die Frage ist ja, ne, wie, wenn ich ein junger Online-Fahrrad-Shop und habe irgendwie 50 Signale von Nutzenden oder ja, oder 50.000, also gibt es da so ein Mindestmaß an Signalpower, die ich brauche, um was ablesen zu können?
Ja, ganz klar, wenn du nur so eine Handvoll Daten hast, dann ist das Ganze leider nicht verlässlich.
Mhm.
Dann ist da ein Tipp, den Zeitraum zu vergrößern, einfach um mehr Daten dann in ja, den in diesen Korb oder wie man es nennen will, zu packen, ne, die man dann betrachtet. Aber
ja,
klar, Mindestmaß an Daten musst du da schon haben.
Ich weiß, es ist nur eine Hausnummer. Ich weiß, es kommt
ja
drauf an. Aber hast du eine Hausnummer, wo du sagst, ja, damit kann man schon valide arbeiten? Oder ist es wirklich dieses repräsentative, wir haben 1.000 Menschen befragt, also sind es 1.000 Signale?
Was meinst du genau mit Signalen in dem Fall?
Also, dass wir dann zum Beispiel sehen, von 1.000 Menschen haben sich welche wie folgt im Checkout-Prozess zum Beispiel verhalten.
Ja, ja. Also die Grundmenge an Daten, ne, da solltest du schon, so wenn wir mal bei Nutzern bleiben, schon so im Tausenderbereich sein. Also gerne
okay,
auch nicht nur 1.000, sondern ein paar mehr. Was dann noch wichtiger ist, wenn du diese Nutzervergleiche, diese Nutzersegmente miteinander vergleichst, je enger die beieinander sind, ne, desto statistisch aussageschwacher ist das natürlich auch. Das könnte ja auch ein Zufall sein, ne? Wenn
klar,
du als das, wenn das so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dann muss das ja nicht heißen, dass halt Nutzer A, nur weil Nutzergruppe A die Nasenspitze dann ein kleines Stück weiter vorne, wie bei so einem 100-Meter-Sprint, dass dann die Nutzergruppe A immer gewinnt, ne? Wenn Nutzergruppe B aber erst noch bei 10 Metern ist, wenn Nutzergruppe A schon durchs Ziel läuft, dann ist es klar eindeutig, ne? Also je größer die Unterschiede da sind, desto eindeutiger ist das natürlich auch.
Das heißt aber, es macht sehr viel Sinn, vor allem auch da sich gute Gedanken über die Segmentierung zu machen. Also ich finde diese Kanäle naheliegend, dass man sagt, wo kommen die denn her? Kommen die, was weiß ich, über Facebook-Ads? Kommen die über organisches Instagram? Kommen die über Google Shopping? Wo kommen die denn her? Das macht natürlich Sinn, weil das lässt natürlich Rückschlüsse zu sagen, wie gut funktioniert denn oder wie gut wärmt meine Kampagne die Leute denn an? Wenn wir gesehen, ganz grundsätzlich funktioniert mein Checkout-Prozess sehr gut und der Übergang von Produktdetailseite in den Warenkorb ist gut, aber ultra schlecht bei Kanal XY. Dann wäre natürlich sinnvoll zu sagen, wir schauen uns den Kanal an und vergleichen mal, woran liegt das? Sind die vielleicht noch zu kalt oder verspricht das Werbemittel etwas, was vielleicht zu Verwirrung führt, wo man sagt, auf der Seite wird das nicht eingelöst, das Versprechen. Das wäre jetzt sinnvoll. Was sind so Standardsegmentierungen, die du empfiehlst? Also Kanäle, glaube ich, können wir einen Haken dran machen, können wir alle logisch nachvollziehen. Aber hast du vielleicht noch so, wo man vielleicht nicht so sofort draufkommt, Segmentierungen, die Sinn machen?
Ja klar, also zu den Kanälen erst einmal noch so die Intention des Nutzers, ne? Dass du da schaust, zum Beispiel bei den Keywords, wie dicht sind die schon dran, ist das eher ein allgemeines Keyword oder schon, nochmal zum Fahrradbeispiel, wird dann nur nach Fahrrad gesucht, nach Kinderfahrrad oder wirklich nach Roombike, ne? Das ist ja so ein Beispiel. Bei anderen Sachen sind zum Beispiel, du kannst die Nutzer definieren danach, was sie auf der Webseite gemacht haben, zum Beispiel sind sie über die Navigation gegangen? Oder haben sie die Produktsuche benutzt? Ne? Um da halt auch zu sehen, ist ja auch eine Sache von, wie weit ist der Nutzer schon in seiner Customer Journey, also in der Kaufentscheidung? Ne? Weil wenn ich die Produktsuche benutze, halt auch da ein Suchfeld habe, da was eingebe oder nach bestimmten Attributen filter, da habe ich ja schon mehr im Kopf, was ich suche. Ne? Über die Navigation ist es vielleicht mehr so ein Stöbern, dass ich halt gucke, okay, ich brauche ein neues Kinderfahrrad, meine Tochter ist halt schon wieder gewachsen. Welche gibt's denn? Na, hier steht was von Woom, hier steht was von Pucki. Ist was anderes, als wenn ich sofort ins Suchfeld Pucki eingebe. Ja. Na, das ist auch nochmal ein Unterschied. Oder wie viele Produktdetailseiten gucke ich mir an? Das ist halt also auch nach einer Menge zu machen.
Also nach dem Motto, wer nur eins angeschaut hat, ist logischerweise vermutlich schon sehr nah dran. Wer 4, 5 angeguckt hat, ist noch im Entscheidungsprozess.
Genau, genau.
Finde ich aber auch immer wieder eine spannende Betrachtungsweise, weil wenn wir jetzt wieder mal auf andere Branchen schauen, wie zum Beispiel Medienhäuser, die wollen natürlich möglichst viele Page-Impressions generieren. Da ist das natürlich ein gutes Feedback, was die Zahlen angeht. Im B2B-Segment, wenn man sich dort, glaube ich, über zu viele Seitenaufrufe in einer Session freut, ist es, glaube ich, eher ein Signal, die Leute sind lost und wissen gar nicht, wohin. Also ich finde halt immer diese Perspektive extrem wichtig, ne? Bei dieser Zahlinterpretation, wie man damit halt auch umgeht, ne?
Genau, was mal allgemein gesagt, was für ein Geschäftsmodell steckt dahinter, ne? Das bringt ja auch
absolut.
Immer. Da sind wir wieder bei den Tracking-Workshop, ne? Dass es darum geht, was für ein Produkt habt ihr ja überhaupt, was soll eure Webseite am besten erreichen, dass man das mit berücksichtigt. Ich habe letztens erst mit einem User-Researcher von mobile.de gesprochen. Interview für meinen Podcast da gemacht. Und da ging es auch darum, über die Navigation, wie gut die Navigation überhaupt im B2B-Bereich funktioniert. Die ist halt nämlich auch sehr groß. Und da war halt auch die Frage, was sind denn eigentlich überhaupt so diese wichtigen Sachen? Und da haben die auch Analytics-Daten dazu benutzt. Nur dazu gesagt, auch was ich am Anfang meinte, nur die Analytics-Daten alleine führen einen auch häufig leider auf so eine falsche Fährte. Die haben das dann halt noch mit Methoden aus dem User Research wie Card Sorting kombiniert, dass du halt auch wirklich den echten Nutzer mal davor sitzt und schaust, wie benutzen die Webseite oder wie würden die halt die Navigation neu anlegen.
Ja, ich finde das halt auch, Sarah, gerade in deinem Segment des Content-Marketings extrem wichtig, was so das Thema UX angeht, Florian, weil wir als Online-Fahrradshop, musst du natürlich wissen, haben auch ein Magazin etabliert für unser Content-Marketing, ne, wo wir Wissen mitgeben. Yeah. Und da finde ich es immer erstaunlich, Sarah, wie oft schon so gemeinnützig solche Content-Marketing-Segmente genutzt werden und oft gar nicht oder viel zu weit unten zum Beispiel ein Call to Action in die Produktwelt gesetzt wird. Also
absolut, ja. Im Content-Marketing, und das glaube ich, schließt ganz schön an zu deinen Fragen, die man sich stellen muss, Florian, im Content-Marketing, was ich sage immer, kein Content ohne Ziel. Ja, was willst du damit? Also was ist so, und wenn du sagst, okay, der User soll, keine Ahnung, mich als Experte, Expertin wahrnehmen, dann ist das auch ein Ziel. Es muss ja nicht zwangsläufig eine Conversion sein. Das ist ja meistens zu verkürzt, zu sagen, jemand aus unserem Magazinbereich kauft sofort. Das ist meistens der Weg deutlich länger als das. Aber das heißt nicht, dass ich überhaupt kein Ziel habe, dass ich da einfach mal so Content dahin blubbere und schaue, was passiert. Und wenn ich dann ein klares Ziel habe, zu sagen, okay, was möchte ich? Ich möchte, dass der mich als Experte wahrnimmt. Dann setze ich da ein Ziel dahinter und sage, wie würde ich das denn messen? Wie könnte ich dieses Wahrnehmen als Experte denn messen? Zum Beispiel sowas wie, ich mache eine Newsletter-Anmeldung rein. Das ist ein Experte, dem vertraue ich, da will ich mehr erfahren. Mhm. Oder zu sagen, ich will das Verkaufen fördern, dann packe ich hinter den, worauf muss ich bei meinem Kind achten, Blogartikel beim Thema Fahrrad noch einen Link und oder einen Call to Action, der sagt, schau dir jetzt die Vergleichstabelle an. Ich führe den einfach ein Stück weiter. Und das, finde ich, fehlt so häufig bei der Messbarkeit von Content, dass man sich vorher überlegt, was will ich eigentlich damit? Ich schreibe nicht drüber über die Trendfarbe für Fahrräder dieses Jahr, wenn ich dann kein Ziel dahinter habe. Was will ich denn mit diesem Contentstück erreichen? Und da kommen wir eben auch in diese Messbarkeit rein. Da muss man, finde ich, immer ein bisschen kreativ werden. Was will ich, dass mein User macht? Das, finde ich, ist immer eine ganz gute Perspektive auch, um an das ganze Thema Daten ranzugehen, zu sagen, was soll der denn machen? Ja. Was ist die Idee dahinter? Was ist so mein Wunschszenario? Und dann schaue ich, tritt das überhaupt ein? Und wenn nein, woran liegt's? Habe ich ein falsches Szenario gewählt, das nicht zu dem Contentstück passt oder zu dem Element?
Ja, ja.
Oder liegt's an was anderem?
Verstehe ich absolut. So eine Frage jetzt, wie werde ich dann als Experte wahrgenommen, ne? Also so Experten-Content generieren, ist natürlich dann aber auch ein bisschen schwieriger zu messen. Also da kann absolut. Ich euch keine Kennzahl in Google Analytics nennen, ne? Die Content-to-Expert-Rate oder wie sie da heißen würde. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, ne? Ich merke das auch selbst, wenn ich jetzt auf LinkedIn irgendetwas schreibe, dann siehst du da auch nicht sofort, hat das jetzt funktioniert oder nicht, ne? Also nehmen die Leute mich da mehr als Experte wahr? Das kriegst du dann eher über Feedback so im Nachhinein raus. Ich zumindest. Ne? Dass denn neue Kunden mich anschreiben und sagen, oh, ich habe das und das gelesen. So, ich glaube, du weißt, wovon du sprichst. So, dann freut man sich natürlich über, denkt, okay, es bringt ja doch was, was man da macht. Aber sowas könntest du auch über User-Surveys dann irgendwie in Erfahrung bringen. Ne? Also eine andere Datenquelle nutzen als Google Analytics jetzt dafür.
Ja. So, jetzt haben wir gesagt, wir haben uns mal so Navigation uns ein bisschen angeschaut. Wie gehen wir jetzt auf der zum Beispiel Produktdetailseite vor? Das ist ja für einen Online-Shop eine der wichtigsten Seiten, weil da soll ja dann jetzt der Checkout-Prozess stattfinden.
Ja, genau.
Oder beginnen. Worauf schaue ich da in meinem Analytics?
Also nehmen wir mal den Fall, wir haben jetzt gesehen, auf der Produktdetailseite verlieren wir ungewöhnlich viele Nutzer. Na, das haben wir jetzt gesehen im Benchmark-Vergleich, in unseren Nutzersegmenten auch. Dann ist ja die Frage, wie kommt das halt so? Dann wäre jetzt die nächste Frage, was haben wir denn noch an Daten? Na, oder was für Elemente gibt es auf der Produktdetailseite? Was kann ich da als Nutzer machen? Kann ich das da noch konfigurieren? Kann ich da zum Beispiel die Farbe des Fahrrads auswählen? Muss ich da eine bestimmte Größe auswählen? Habe ich da Informationen? Welche Größe muss ich denn auswählen? Also ich weiß jetzt halt, mein Kind ist irgendwie 1,10 Meter groß. Welche Fahrradgröße brauche ich denn da? Oder lässt mich die Produktdetailseite damit alleine? Da gibt's halt nur S, M und XL, aber ich weiß halt nicht, ist XL jetzt für Kinder ab 12 oder bräuchte ich jetzt auch schon für ein 8-jähriges Kind auch XL? Ist es vielleicht auch der Preis? Ne, das kann natürlich auch sein. Ist es halt, weil das Fahrrad, so wie ich es haben möchte, in grün, out of stock. Ne? Ich stelle es auf grün, die Produktvariante, und dann ist es ausverkauft. Und das ist recht häufig der Fall. Das müsste ich dann halt einmal analysieren. Das heißt, ich schaue mir dann an, okay, wenn ich hier sehr viele Nutzer verliere, wie viele Nutzer suchen dann vielleicht danach nach einer Größentabelle, ne? Oder was passiert auch, wenn ich dann eine Größentabelle anbiete? Oder ich habe die schon, die ist dann aber nur im Footer verlinkt, so wie eben das Beispiel mit dem Content. Na, das hat irgendwo ganz unten eine Call to Action. Ich habe so eine Größentabelle, aber die ist nur irgendwo unter Services oder so verlinkt, aber nicht auf der Produktdetailseite. Das heißt, dann habe ich ja eine Hypothese. Das heißt, wir verlieren auf der Produktdetailseite irgendwie ungewöhnlich viele Nutzer. Das könnte daran liegen, dass die Nutzer mit den Größen nicht klarkommen. Das heißt, wenn wir den Nutzern, jetzt bilde ich so eine Hypothese, ne, zum Testen, wenn wir den Nutzern mehr Informationen zu den benötigten Fahrradgrößen liefern, verschwindet ein großes Fragezeichen in den Köpfen der Nutzer und mehr Nutzer packen halt, ja, oder kaufen ein Fahrrad. Packen Fahrrad in den Warenkorb klingt ein bisschen blöd. Aber dann wäre der nächste Schritt einfach, okay, wir probieren das einfach mal aus. Wir verlinken diese Größentabelle auch auf die Produktdetailseite und gucken dann, was sich an den Zahlen ändert. Wie viele Leute klicken dann auf diesen neuen Link mit der Größentabelle? Sehen wir eine Auswirkung nach hinten raus in der Add-to-Cart-Rate oder auch in der Conversion-Rate?
Wie verhält sich das? Ich meine, dass jetzt hier so in der Luft liegt, ist ja das Thema AB-Testing. Also man könnte dann so eine Hypothese definieren und dann die Hälfte des Traffics auf die bisherige Variante und die andere Hälfte auf die mit der These ausgeführten Variante B dann zum Beispiel. Aber gibt es nicht auch gerade auf Basis deiner Erfahrung Sachen, wo du sagst, ey, komm Leute, ich habe genug Schicksale gesehen, das läuft so besser. Also wie entscheidet man denn, das ist ein gelernter Prozess und ab da brauchst du dann wirklich so einen AB-Test?
So eine Low-Hanging-Fruits meinst du, ne?
Das ja, genau.
Ja, also letztens hatten wir den Fall, wir machen auch so UX-Audits, wo wir quasi genau diese Analysen machen für unsere Kunden. Und dann gibt es halt auf dem Handy dieses Thumb-Muster, dass du halt, wo kommst du mit deinem Daumen gut hin auf dem Display?
Ja, ja.
Anders gesagt, ne? Und da haben wir gesehen, okay, die Produktdetailseiten, hast du einen Shopify-Shop, hast du einen Shopware-Shop, ne? Die Templates, die sind ja schon alle recht ähnlich oder gelernt. So, da hatten wir aber den Fall, dass halt der Button und die Preise anders dargestellt waren, also auf der anderen Seite. So, du hattest die Buttons halt auf der anderen Seite, bist da schlechter hingekommen. So, kann man jetzt sagen, okay, ist ein No-Brainer, ändert das halt mal, ne? Würde ich mal unterschreiben, vermutlich führt es nicht zu einer Verschlechterung, ne, dass du es dadurch halt anders oder schlechter machst. Ja. Aber ob das halt dann nachher der tatsächliche Grund war, dass dort so viele Nutzer abgesprungen sind, das kannst du dann nicht beweisen. Ne? Also das müsstest du halt wirklich messen.
Ja, verstanden. Also getreu dein Motto, nicht Raten, sondern Daten.
Ja, genau, da bedeutet, passt das doch wieder ganz gut.
Ja, okay, verstanden. Ja, es ist halt immer doch phänomenal, weil, Sarah, was du auch beschrieben hast, im Bereich Content-Marketing, kein Dokument ohne Ziel, dass es trotzdem immer dauert, ne, trotz der Daten auch innerhalb dieser pädagogischen Reichweite zu kommen, ne, dass es wirklich dringlich ist, weil jetzt nochmal folgendes Szenario, der Shop von Sarah und mir mit den Fahrrädern, wir sind halt sehr getrieben, was unsere Markenästhetik angeht, Florian. Das ist uns unglaublich wichtig.
Oh ja, wir wollen unbedingt die Buttonfarbe, ganz klar, die muss zur CI passen. Ja. Ich glaube, jeder, der schon einige Jahre im Marketing arbeitet und mal einen Vorgesetzten hatte, hat die Buttonfarbe-Diskussion schon geführt, ob jetzt mit dem Vorgesetzten oder mit dem Kunden.
Total.
Und darauf willst du raus, Patrick, oder? Unsere Buttonfarbe.
Ja, und Florian, wo wir dich jetzt hier haben, wir versuchen ja immer unseren Gästen hier so die Joe-Fix-Argumente rauszukitzeln, die alle diese Probleme lösen. Was bringst du da für Argumente? Also es braucht ja dann irgendwie in deiner Welt diesen Kompromiss aus unserer Markenästhetik, aber auch der Performance der Seite.
Ja, verstehe. Was ist denn eure Corporate Identity Farbe? Welche Farbe hat der Button?
Das ist natürlich alles hellblau.
Hellblau. Okay.
Wir machen es dir jetzt ein bisschen schwieriger. Alles ist hellblau.
Alles hellblau, okay. Also so ein Klassiker ist auch, dass die Farben dann gar nicht mehr oder die Texte, ne, ist der Button hellblau und ein weißer Text drin, das lässt sich dann gar nicht mehr so lesen. Aber klar, da kommt man schnell in so Diskussionen, ne? Das muss aber so sein, weil alles andere auch und sonst sieht man das halt nicht.
Ja, genau.
Tatsächlich, da kann ich mich schon mal beruhigen, so ganz dramatisch ist es nicht, wenn euer Button hellblau ist. Sagen wir mal, man kann es immer noch ganz gut lesen, also dass der Nutzer weiß, was passiert, wenn ich auf den Button klicke. Er könnte auch knallrot sein, ist nicht so dramatisch. Aber ganz klar muss man dann auch gucken, passt die Corporate Identity Farbe dann halt, oder wie wichtig ist die? Und ist sie so wichtig, dass wenn wir vermuten, dass dieses hellblau jetzt halt dafür sorgt, dass der Text im Button kaum zu lesen ist, dass deswegen wenig Nutzer draufklicken, ist die Farbe dann halt so wichtig für euch, dass ihr es in Kauf nehmt, dass weniger Sachen verkauft werden. Also, dass ihr am Ende des Tages weniger Umsatz macht. Ne? Mhm. Das ist mal auch wieder dabei, wenn man über Umsatz redet, verloren gegangener Umsatz, dann hast du den Pain Point, um so in Marketingsprache zu bleiben, da kannst du ein bisschen reindrücken in den Schmerzpunkt. Ne? Und dann ist ja auch AB-Testing, kannst du es ja einmal vertesten und gucken wirklich. Und da hast du es auch mit Daten unterlegt, ob du damit halt wirklich mehr Geld machst, wenn du die Farbe änderst. Und dann ist die Entscheidung vielleicht nicht mehr so schwierig, dann die Buttonfarbe doch zu ändern.
Ja, das zieht sich halt durch wie so ein roter Faden. Ne? Es ist halt immer, es sind die Daten tatsächlich, die man sich angucken muss, ne? Die Nutzer dann auf unseren Seiten produzieren. Und auch, Sarah, was Florian meinte, ne? Die Startseite ist halt oft eher so das politische Objekt der Begierde, wo alle Abteilungen gleichzeitig zu sehen sein wollen, aber die Nutzung findet eigentlich ganz woanders statt, ne? Auf der Kategorie, Produkt oder auf der Service-Content-Ebene. Das finde ich schon fantastisch.
Ja, ja.
Florian, ich bin wieder schlauer. Ich möchte dich nur darauf vorbereiten. Unseren Gästen gehört ja hier immer das letzte Wort. Und ich hätte natürlich auch da verpackt, hast du vielleicht so ein, zwei Shops, wo du sagst, an denen kann man sich ganz gut orientieren? Oder hast du so Lieblingswebseiten, die besonders gut funktionieren? Damit ich dich damit nicht komplett überfalle, hast du auch ein bisschen Bedenkzeit.
Ach so. Ich kann dir einen sagen, ich krieg die Frage ab und zu tatsächlich gestellt. Thomann.de, weil ich selbst Schlagzeuger bin. Thomann.de ist halt... Sprich mal mit Musikern, die lieben alle Thomann. Ich habe letztens jemanden getroffen auf einer Konferenz, der für Thomann arbeitet. Der ist mich gar nicht mehr losgeworden an dem Abend, ich ihn mit Fragen gelöchert habe.
Fanboy-Moment.
Ja, genau. War nachher ein bisschen peinlich, auch für mich im Nachhinein. Aber Thomann macht da schon einen sehr guten Job. Ne?
Okay, spannend.
Ja.
Okay, ja.
Ich habe noch, bevor wir zum Schluss kommen, Florian, wie ist es denn? Wir waren jetzt ja ganz viel so im E-Commerce unterwegs und wir haben ja unseren Nicht-E-Commercern auch versprochen, dass wir uns die auch noch anschauen. Und die haben wir noch so ein bisschen vergessen. Wie ist es dann zum Beispiel im B2B, wo ich diesen klassischen Checkout nicht habe oder wo ich eher in die Lead-Generierung gehe oder Landingpage, hier Freebie, Lead-Generierung, Lead-Magneten, sowas in die Richtung. Hast du da auch so ein paar Sachen, wo du sagst, das solltest du unbedingt mal draufschauen?
Ja klar, also wenn es um Lead-Generierung geht, dann sind häufig Landingpages auch ein Thema und dann halt auch häufig sehr, sehr lange Landingpages und dann ist natürlich interessant, wird da überhaupt alles wahrgenommen vom Nutzer, ne? Also was davon ist überhaupt wichtig für die Kaufentscheidung wieder, ne? Oder für die Entscheidung, dass ich nachher dann halt das mache, also den Lead generiere. Und was ist vielleicht nur Ablenkung und wird halt gar nicht wahrgenommen? Da denkt man jetzt dann viel auch an Scroll-Tracking. Ist ein erster guter Anfang, muss man aber auch berücksichtigen, dass viele Nutzer halt auch einmal so schnell runterscrollen, das dann halt nicht wahrnehmen. Ne? Interessanter ist es halt, sich wirklich anzugucken, welche Elemente, also sei es halt irgendwelche Videos, Bilder, Textbausteine, kommen halt wirklich für eine bestimmte Zeit so in den Sichtbarkeitsbereich des Nutzers. Dann hast du schon mal so ein besseres Signal, ob die Nutzer sich damit wirklich beschäftigen, das wahrnehmen, vielleicht halt auch mal so ein paar Klicks einfordern. Ne? Also jetzt hier klicken, um weiterzukommen. FAQ-Boxen, so ein Akkordeon, wo man draufklicken kann. Ne, dass die Antwort dann angezeigt wird, dass du da halt auch siehst, welche Fragen beschäftigt die Nutzer dann halt hier. So, auf welche Frage klicken halt mehr Nutzer drauf, um die Antwort zu sehen. Dann halt dein Content, den nächsten Content auch in die Richtung zu entwickeln. Oder halt auch vielleicht die Frage ein bisschen weiter nach oben zu platzieren dann.
Finde ich gut.
Super.
Ja, dann, lieber Florian, darfst du dich jetzt schon mal so gedanklich auf die letzten Worte vorbereiten. Die gehören bei uns nämlich immer dem Gast. Und meine Aufgabe ist es immer, unseren Zuhörenden zu sagen, dass wir so smarten, schlauen Input wie den vom Florian jetzt gerade hier ja alle 14 Tage produzieren. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann folg uns auf allen gängigen Podcast-Portalen oder bei YouTube. Und ich schicke euch jetzt mal zum Patrick. Lieber Florian, ich würde dich bitten, uns in deinen letzten Worten noch das Thema deines Seminars mit aufzunehmen. Denn wenn ihr das smart findet, was ihr gerade gehört habt, hat der Florian für euch eine kleine Überraschung. Und jetzt aber erstmal der Patrick.
Und ich bin wieder schlauer mit Joe-Fix-Argumenten reicher. Also Florian, von meiner Seite aus auch ganz, ganz lieben Dank für diesen datengetriebenen, pragmatischen Einblick in deine Welt. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was du für ein Seminarformat mitgebracht hast. Von daher ganz, ganz lieben Dank.
Ja, ich danke euch. Auch vielen Dank für die Einladung. Meine letzten Worte hier gehen, würde ich sagen, in die Richtung. Mir ist es immer sehr wichtig, dass die Nutzer, also die Unternehmen, die Analytics-Daten sammeln, auch wirklich viel damit machen, viel Mehrwert rausziehen. Viele nutzen Google Analytics und Co. halt nur dafür, um die Kampagnen auszuwerten oder halt auch die Kampagnen zu optimieren. Also das ganze Thema Nutzer besser verstehen auf der Webseite, Conversion-Optimierung, AB-Testing, ist bei vielen leider noch nicht so wirklich im Kopf drinne, dass die das halt angehen. Würde ich aber einen empfehlen, einfach um noch mehr aus den Daten rauszuholen. Ich gebe schon länger für die 121 Watt Google Analytics Seminare. Da geht es dann erst einmal darum, das Tool überhaupt zu verstehen, Digital Analytics überhaupt zu verstehen. Was ist das überhaupt, was für Daten habe ich, was kann ich damit machen? Jetzt haben wir neues Seminar entwickelt, ein Eintagesseminar mit dem Namen User Experience mit Digital Analytics messen und optimieren. Also auch das, worüber wir jetzt eigentlich so eben gesprochen haben. Nämlich wirklich mal nach dem Part, wir wissen jetzt, wie Google Analytics funktioniert. Was kann man mit den Daten eigentlich machen? Also ein bisschen hands-on, praxisnah zu gucken, was für Daten habe ich eigentlich? Welche brauche ich noch? Wie komme ich dann an die Daten? Also da wieder Richtung Tracking-Workshop, Tracking-Konzept. Um dann zu sehen, wo sind denn da Schwachstellen auf meiner Webseite? Und wie kann ich das dann später mit Hilfe von AB-Testing tatsächlich validieren und meine Conversion Rate halt auch optimieren? Und vielleicht noch als letztes Wort, in meinem eigenen Podcast, der Analytics Club, da habe ich letztens erst mit dem Sven Niger drüber gesprochen. Der ist UX-Researcher bei mobile.de. Der gibt da auch sehr viele spannende Einblicke mal zum Thema qualitative Daten. Also abseits von Analytics-Daten wirklich zu gucken, wie kann ich damit Nutzerumfragen, User-Surveys und so weiter das Ganze noch mehr untermauern, um da halt noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen. Da vielleicht auch mal reinhören. Das ist ganz interessant.
Sagt Florian Möller beim 121 Watt Podcast. Boom!
Tadam!